Seelenfutter Folge 85. Vom Herbstfeuer und der Frucht der Gärten. Gedichte von Richard Demel und Georg Trakl.
Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken, lang und leise, gebt noch zum Ende frohen Mut.
Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge unseres Seelenfutters. Geht noch zum Ende frohen Mut. Heute haben wir wieder wunderbare Texte mitgebracht, die gemeinsam klingen sollen mit Versen aus der Zeilen aus der Bibel. Wir, das sind Friedemann Margot, Pastor aus Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, in ihrem Homeoffice vor ihrem Computer in Tating auf dem schönen Eiderstedt. Und heute haben wir tatsächlich wieder zwei Dichter mitgebracht, die wir bisher noch nicht vorgestellt haben. Ist eigentlich nicht zu fassen nach 85 Folgen, finde ich, oder?
Ja, ist nicht komplett korrekt.
Ach, Georg Trakl hatten wir schon.
Ich widerspreche dir ja ungern. Ja, aber, muss gerade sein, aber 50% heute komplett neu, Premierenluft. Und dabei diese Grundstimmung zum Ende frohen Mut. Ich gebe ja zu, Susanne, manchmal haben wir auch ein bisschen herbe.
Ja, natürlich.
Und leicht schattige Texte so dabei. Und jetzt, wo es so in den Spätherbst reinzieht, haben wir mal was ganz Feines.
Ja, ne? finde ich auch. Georg Trakl haben wir schon gehabt. Es ist aber schon lange her, oder? Also ich habe es jetzt nicht mehr.
Ich erzähle gleich ein bisschen davon.
Okay, alles klar.
Lass mal laufen. Du erzählst uns was zu Richard Demel, und wir haben uns vorher überlegt, warum ist der eigentlich nicht schon fünfmal bei uns mit dabei
gewesen? Ja, so ist es wirklich.
Unverständlich.
Völlig unverständlich. Zumal er um 1900 herum einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter gewesen ist und Autoren war, eigentlich nicht zu fassen. Heute kennen ihn wahrscheinlich wirklich nur noch wenige. Schade, schade, schade.
Ja, daran arbeiten wir.
Ja, daran arbeiten wir jetzt. Es ist wirklich... Also es ist ein großartiges Werk, das er uns hinterlassen hat und das zu den wichtigsten der Moderne gehört, muss man sagen. Er wurde im November 1863 in Wendisch-Hermsdorf, das ist im Spreewald, geboren. Sein Vater war Förster, sehr, sehr sympathisch, finde ich, nördlich von Berlin. Ich liebe den Wald, wie du weißt. Also tatsächlich habe ich wirklich mal überlegt, Forstwissenschaften zu studieren, aber nur ganz kurz. Und da in der Nähe...
Man kann ja auch so durchlaufen.
Genau, auch so durchlaufen, ohne alles genau zu wissen und studiert zu haben. Ich laufe auch viel durch die Wälder, aber egal. Also nördlich von Berlin, dort, wo sein Vater Förster war, wuchs Richard auch auf, ging dort zur Schule, und nach dem Abi hat er dann in Berlin Philosophie, Naturwissenschaften und Nationalökonomie gelernt oder studiert. Und nebenbei schon hat er Texte für Zeitschriften redigiert und sich dadurch auch sein Studium finanziert. Und bereits während der Schulzeit, wir ahnen es, hat er selber geschrieben und auch erste Gedichte. Nach dem Studium ging es aber erstmal ganz bürgerlich weiter. Er ist dann Sekretär des Zentralverbandes der privaten Feuerversicherung in Berlin geworden. Er selber hat einmal gesagt, dass ihn diese Arbeit so dermaßen angeödet hat, dass er sich unbedingt etwas nebenbei suchen musste. Und tatsächlich fing er dann an zu dichten. Und das hat seinem Werk wirklich nochmal einen Schub gegeben. Er meint, er hat einfach genug Zeit gehabt, sich der Kunst zu widmen. 1896 lernte er dann Paula Oppenheimer kennen, seine große Liebe, seine spätere Frau und Mutter seiner drei Kinder. Und die Liebesgedichte, die in dieser Zeit entstanden sind, gerade am Anfang dieser Beziehung, gehören, wie ich finde, mit zur schönsten Liebeslyrik. Warum wir davon noch kein Gedicht hatten, ich weiß es nicht. Werde ich aber auf jeden Fall mal nachreichen. Und die beiden haben wirklich, zumindest zu Beginn, eine Beziehung auf Augenhöhe geführt. Sie hat, Paula Oppenheimer hat selber angefangen zu schreiben und zu dichten, hat Kindergedichte und Märchen geschrieben. Und beide haben zusammen auch ein Buch mit Kindergedichten herausgegeben. Und ihre Wohnung in Berlin-Pankow, in der sie dann gelebt haben, wurde zu einem Treffpunkt für Künstler und Literaten aus Berlin. Und wen trifft man da? Else Lasker-Schüler, ja. Zum Beispiel.
Ja? Ja.
Genau, die wir auch schon öfter hatten. Erich Mühsam, Bertha von Suttner, Knut Hamsun, also Ich sage immer nur wow, wenn man das so liest, denkt man, es kann einfach gar nicht wahr sein. 95 hat er dann seine Stellung auch bei dieser Versicherung aufgegeben und lebte seitdem als freier Schriftsteller in Berlin. Und nach der Aufgabe dieses bürgerlichen Berufes geriet dann seine Ehe ziemlich in Schieflage, denn er lernte die ebenfalls verheiratete Ida Auerbach kennen und lieben. Die beiden haben 4 Jahre lang ein Verhältnis gehabt, neben ihren Ehen hochproblematisch, alle wussten es, Drama, 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 großartige Gedichte sind auch in dieser Zeit entstanden, muss man sagen. Und Ida Auerbach hat sich dann von ihrem Mann scheiden lassen und auch Paula hat dann in die Trennung von Richard Demel eingewilligt nach, wie gesagt, 4 sehr stürmischen Jahren. Und tatsächlich haben Richard Demel und Ida Auerbach, ja, weiß nicht, da sind 2 Seelen zueinander gekommen. Sie haben 1901 in London geheiratet, haben auch zusammen geschrieben, zusammen gereist und lebten dann in Hamburg. Blankenese, also Richard Demel ist dann von Berlin nach Hamburg gezogen und hat dort auch sein Hauptwerk geschrieben, den Roman 2 Menschen, Roman in Romanzen. Ich habe ihn noch nicht gelesen, ich habe aber viel über ihn gelesen und das, glaube ich, wird das nächste Buch sein, das ich mir mal hole.
Ach, ja.
Die Demels haben dann auch, ähnlich wie Richard in Berlin, hat er eben auch in Hamburg ein offenes Haus geführt und in diesem Haus verkehrten dann Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Max Liebermann und Richard Strauss. Unter anderem. Also wirklich irre, wie vernetzt und verdrahtet tatsächlich die ganzen Künstler und intellektuellen Musiker auch miteinander waren. Richard Strauss hat einige von Richard Demels Gedichten auch vertont. Unter anderem auch das, was ich uns heute mitgebracht habe, Der stille Gang. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges, das muss man vielleicht nochmal nachschieben, hat sich Demel mit über 50 als Freiwilliger gemeldet. Nach 2 Jahren ist er dann sehr ernüchtert und verstört, wie so viele, zurückgekehrt. Und im Februar 1920 dann in Blankenese an einer Venenentzündung gestorben, die er sich während der Teilnahme am Krieg zugezogen hatte. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, von Richard Strauss, 1895 vertont, geht so. Stiller Gang. Der Abend graut Herbstfeuer brennen, über den Stoppeln geht der Rauch entzwei. Kaum ist mein Weg noch zu erkennen, bald kommt die Nacht. Ich muss mich trennen, ein Käfer surrt an meinem Ohr vorbei. Vorbei. Richard Demel.
Eine ganz dichte Stimmung. Ah, ich finde es wohlig.
Ich finde es auch wohlig. Ja, ich finde dieses das Ende lässt mich schon sehr aufhorchen, muss ich sagen. Natürlich wahrscheinlich uns alle. Also diese Wiederholung des Vorbeis ist natürlich also so eine Überbetonung, die schon nachdenklich macht, aber ich finde die Stimmung auch sehr wohlig. Ich kann mir das vorstellen, diese Herbstfeuer, die brennen, jeder kennt die Stoppelfelder und der Nebel wahrscheinlich, der noch so ein wenig über dem grauen Abend liegt und dann der Rauch der Feuer. Und dann surrt dieser Käfer an dem Ohr vorbei. Vorbei. Ja. Herrlich, aber ganz, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen auch, liegt auch Abschied darin. Ja, also das, genau, das ist dieses Abschiednehmen vom Sommer, dieses Hineingehen in den Winter, in die Dunkelheit. Oder vielleicht ist es auch, also, wenn man nochmal kurz auf den Titel referiert, Stiller Gang, ja, wohin mag das gehen? Was mag vorbei sein? Das kann natürlich auch viel mehr sein als nur diese Nacht oder nur diese Jahreszeit. Aber eben auch nicht. Es kann auch einfach nur der Tag sein, der jetzt sich dem Ende zuneigt.
Sehr schön. Also mag ich das. Unbedingt hochmelancholisch.
Ja.
Dieser Schluss. Also was ich so mag, ist diese Stiller Gang heißt das Gedicht, also diese, dieser stille Ton, dieses leise, zart leise Grundtimbre da drin. Also ich muss wirklich die Ohren spitzen in dieser Szene, die er dort beschreibt. Und also ich muss sehr aufmerksam sein, ich muss genau hingucken. Es in dieser Abendstimmung werden die Konturen unscharf, aber auch die Ohren sind ganz, ganz intensiv dabei, weil es alles so leise ist, was passiert.
Genau.
Das finde ich toll.
Und in dieser Stille hört man dann auch plötzlich diesen Käfer, der vorbei summt.
Genau.
Ja? Also und diese Stille macht ganz offen und ganz aufmerksam. Es ist ja oft so, wenn man durch den beginnenden Abend oder die beginnende Nacht geht, dass die Sinne nochmal geschärft sind, man sieht nicht mehr so viel, man hört ganz viel, es ist ja auch insgesamt einfach ruhiger und dann surrt dieser Käfer vorbei. Mhm. Eigentlich zu einer Zeit, wo wahrscheinlich die meisten Insekten
eigentlich muss er schon ins Bett,
oder genau, oder dürfte er nicht gerne mehr
treten sein. Treten auch seine Runde und das ist so diese blaue Stunde.
Genau.
So nennen wir das doch, diesen Übergang. In den Abend rein und dann wird es ganz intensiv, ganz dicht. Und die Betonung, die Verdoppelung des Vorbeis gibt dann diesen bisschen schwermütigen Grundton, der vorher noch gar nicht, ich muss mich trennen, bald kommt die Nacht, ich muss mich trennen. Da kippt es eigentlich geht es irgendwie zu Herz.
Finde ich auch, da wird es auf jeden Fall sehr emotionaler. Vorher ist es wirklich nur eine Skizze, also vorher ist es einfach nur eine kleine Beschreibung. Und dann wird er persönlich, ja, dann kommt dieses lyrische ich muss gehen. Und dann diese Verdopplung des Vorbeis, das finde ich auch sehr melancholisch. Ich finde es nicht unbedingt traurig, aber es ist schon klar. Ist jetzt kein Aufbruch, ja. Wir sind jetzt nicht im Frühling, wo irgendwas losgeht, sondern vorbei, was auch immer.
Vorbei. Ja. Also, nee, Traurigkeit trifft es nicht.
Nein.
Das ist zu
stark.
Unmittelbar. Mhm. Aber es ist eine gewisse Schwere doch in dieser Stimmung. Er kann sich nicht so richtig draus losreißen und weiß doch, hier endet was. Also der Tag endet, der Weg kaum zu erkennen. Dieses kleine Geschöpf zieht weg und er bleibt ein bisschen allein zurück da in diesem sich verdunkelnden Abendgrau.
Ja, an dem der Weg kaum noch zu erkennen ist, genau.
Und es gibt keine Gemeinschaft und kein...
Genau, es wartet niemand auf ihn. Also Herbstfeuer brennen, die müssen ja irgendjemand muss sie ja angefacht haben. Also da wird er nicht ganz alleine, er wird nicht ganz alleine sein. Also zumindest ist ihm, hätte er die Möglichkeit, irgendwo sich zu wärmen. Aber er ist ganz aufmerksam und es ist dann, er bleibt in dieser Stimmung, er bleibt in diesem, also man kann sich das richtig vorstellen, dieser Käfer, der an dem Ohr vorbeisurrt und den man vielleicht noch so ein bisschen erahnt oder dem Geräusch noch hinterherlauscht. Ja, und dann in so einer gewissen Melancholie, wie du das gerade genannt hast, Melancholie zurückbleibt. Das muss ja nicht schlimm sein. Auch das kann man ja, also ich finde, das schwirrt ja ohnehin, also das schwebt ja eh über dem Herbst und ich mag das eigentlich ganz gerne. Mhm.
Absolut. Mhm. Und es ist immer gehalten. Es ist keine fallende Traurigkeit oder Verzweiflung oder irgendwie so, dass auch alles November tauglich ist. Aber hier nicht. Hier ist es eigentlich in dieser gewissen Abschiedlichkeit ist das alles okay.
Alles annehmen. Es ist einfach annehmen.
Ja, genau. Und so habe ich ein Psalmwort.
Ja.
Dazu gefunden aus Psalm 4, dass ein Abendgebet ist und diese Abendstimmung eigentlich in sich hat und eigentlich, na, was heißt eigentlich, also ein wenig unruhiger ist eigentlich so von der Tageslast, aber es endet dann eben so ganz versöhnlich und finde ich passt zu dem Demel-Wort gut. Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Ja.
Und da ist die Geborgenheit, die ist vielleicht gar nicht im Leben, aber sie ist im Herzen. Dann, und das reicht.
Sehr schön. Sehr schön, dann stelle ich den stillen Gang noch einmal dazu.
Ja, bitte.
Stiller Gang. Der Abend graut, Herbstfeuer brennen. Über den Stoppeln geht der Rauch entzwei. Kaum ist mein Weg noch zu erkennen. Bald kommt die Nacht. Ich muss mich trennen. Ein Käfer surrt an meinem Ohr vorbei. Vorbei. Richard Demel.
Ach, was für eine schöne.
Ja, ich mag es auch gern.
Dichtung. Ganz schön. Dazu, Susanne, stelle ich ein Gedicht von Georg Trakl.
Ja, wunderbar.
Und das nimmt diesen Ton auf. Manchmal ist ja das zweite Gedicht in unserem Gespräch eher so ein Kontrapunkt oder irgendwie so ein Gegenklang oder auch ein Widerspruch, aber hier glaube ich eher nicht. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, wenn wir ein Stück eintauchen in das Leben von Georg Trakl, von dem ich schon mal erzählt habe. Du warst jetzt ein bisschen überrascht.
Ja, Schande.
Also,
das ist aber gut.
Im Sommer haben wir ihn gehabt, also Folge, genau. Wir sind hier im 85. Gespräch und es war Nummer 66. Ich habe mir das hier nochmal ein bisschen vergegenwärtigt. Im Sommer, im Juni, das Gedicht Sommer. Und du erinnerst dich jetzt vielleicht doch, der Titel vom Schattenkönig und dem alten Lied.
Ja, natürlich. Ja, unbedingt.
Also Georg Trakl, ich zeichne nochmal ein paar Linien, weil das sozusagen die Spannung oder der Widerspruch liegt für mich zwischen dem Text und dem Leben, also dem Kontext des Georg Trakl. Das ist nämlich ein schweres Leben gewesen. Salzburg, 1887 geboren, ist verstorben 1914 in Galizien am 3. November, also während des Ersten Weltkriegs. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Komplizierte Familiengeschichte, er ist fünftes von 7 Kindern zu Hause gewesen. Der Vater hatte eine Eisenwarenhandlung und die Mutter war nach außen eine wohlsituierte Bürgersfrau und nach innen und in Wahrheit hochkompliziert, hochdramatisch und vor allen Dingen durch ihren Drogenkonsum wirklich in einer ganz furchtbaren Lebenssituation. Das war auch schlimm für die Kinder. Sie hatte zu denen kein gutes Verhältnis. Sie war dafür viel zu labil. Und deswegen war eine französische Gouvernante im Haus, die die Kinder großgezogen hat. 14 Jahre lebte sie bei der Familie und brachte neben mütterlicher Geborgenheit auch französische Literatur mit. Rimbaud und Baudelaire und so wurden durch sie gelesen, auch vom kleinen Georg. In der Schule lief es dann auch nicht. Ohne Schulabschluss verließ er das Gymnasium, hat eine Apothekerlehre begonnen und damit, das erinnerst du dann auch, sozusagen den eigenen Zugang zu Drogen gehabt, was einfach ja sein Leben, sein kurzes Leben geprägt hat. Seine pharmazeutische Arbeit hat er auch im Militärdienst fortgesetzt, war 1910 in so einer Sanitätsstaffel und hat dann parallel dazu seine schriftstellerische Arbeit begonnen, Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften. Und in dieser Zeit, so und jetzt nehme ich dein Name-Clipping von vorhin auf, also Kokoschka, Karl Kraus und später auch Else Lasker-Schüler, eben wie Richard Demel, so im Umfeld gewesen. Die haben gemeinsame Bekannte gehabt. Aber schriftstellerisch ist ihm kein Durchbruch gelungen. Ich habe gelesen von der einzigen öffentlichen Lesung, die er in Innsbruck 1913 gehalten hat. Und da hat er ganz viel Applaus für seinen seine Texte bekommen, aber nicht für seinen Vortrag. Der Rezensent schreibt etwas von der übergroßen Gedämpftheit seines Vortrags. Und es war eben nicht für einen großen Saal geeignet, sondern eigentlich so ein ganz in sich gekehrtes Sprechen für einen kleinen Raum. So war er voller Selbstzweifel und voller Komplexe, die er gehabt hat. Schon eine tragische Figur, muss man sagen. Im Ersten Weltkrieg gleich dann im Einsatz gewesen in Galizien in einer Schlacht von Grodek im September 14 dabei gewesen. Heute würden wir sagen, er erlitt posttraumatische Belastungsstörung, ist daran zerbrochen, in psychiatrische Klinik aufgenommen, Suizidversuch und dann im November, 3. November, an einer Überdosis Medizin verstorben. Ob auch dies eine beabsichtigte Selbsttötung oder ein Unfall ist, ungeklärt. Und vor diesem Hintergrund seines Lebens und auch, und das hat sich total niedergeschlagen in seiner Lyrik, wo es um Einsamkeit geht, wo es um Verlorenheit geht, wo Angst und Depression sich unmittelbar in den Texten niederschlagen, kommt jetzt dieses Gedicht 1912 entstanden, Verklärter Herbst heißt es, und genau so ist es, und ist so ein mild goldleuchtender Text in diesem Oeuvre, voller zerklüfteter Ängste. Ich glaube, dass ich es gar nicht zu doll kontrastiere, sondern dass es genau so ist. Hört mal, wie es geht. Verklärter Herbst, Georg Tracke. Gewaltig endet so das Jahr mit goldenem Wein und Frucht der Gärten. Rund schweigen Wälder wunderbar und sind des einsamen Gefährten. Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken, lang und leise, gebt noch zum Ende frohen Mut. Ein Vogelzug grüßt auf der Reise. Es ist der liebe milde Zeit. Im Kahn den blauen Fluss hinunter, wie schön sich Bild an Bildchen reiht. Das geht in Ruhe und Schweigen unter.
Ja, wunderbar. Wunderbar, das ist sozusagen das Ölgemälde zu dem kleinen, zu dieser kleinen Herbstskizze von ja. Hemel. Ja.
Ja.
Wunderbar.
Genau. Es ist ein bisschen reicher in den Bildern. Es ist ein bisschen, es ist deutlich satter, der goldene Wein und die Frucht der Gärten. Und gewaltig endet so das Jahr. Also es lässt ja Schlimmes befürchten, wenn ein Gedicht so losgeht, aber Gewalt, ne? So, ja. Aber es ist einfach satt und es ist golden und froher Mut klingt durch. Es ist ein so ein so zuversichtlicher
Text. Ein zufriedener Text. Rund schweigen Wälder wunderbar. Also rund schweigen kann man ja nur, wenn man wirklich zufrieden ist. Also dieses Schweigen mit goldenem Wein, ja, und satt wahrscheinlich von dem Frucht der Gärten, so satt und zufrieden zu sitzen, dann schweigt man rund. Ja, herrlich.
Richtig. Und schon in dem ersten, in der ersten Strophe ist dieser, kommt das Stichwort der Einsamkeit. Ja. Aber es ist überhaupt nicht beängstigend, sondern es ist gut.
Ja.
Rund schweigen Wälder wunderbar und sind des einsamen Gefährten. Sie heben eigentlich die Einsamkeit auf, weil sie Geborgenheit und Mitklang sozusagen.
Genau.
Geben.
Ja, und er nimmt es ja gleich auf. Da sagt der Landmann, es ist gut. Es ist genau das, was man dann fühlt in dem Moment. Es ist gut. Er mag alleine sein, aber er ist nicht, er ist trotzdem in irgendeiner Art und Weise gehalten. Ja. Das finde ich auch so wunderbar. Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken lang und leise. Gebt noch zum Ende frohen Mut. Also da rundet er selber dieses Gedicht nochmal ab und oder besser dieses Bild an den von der ersten Strophe und herrlich. Und dann geht es, was ich auch sehr schön finde, nach diesen ersten drei Versen der zweiten Strophe, da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken lang und leise, gebt noch zum Ende frohen Mut. Da gibt es so eine Stille und dann ein Vogelzug grüßt auf der Reise. Dann geht's plötzlich, dann öffnet sich nochmal der Blick. Ja, und man geht, geht nochmal nach oben und sieht diesen Vögeln zu.
Genau, und es kommt etwas Fließendes in das Bild. Und das nimmt die dritte Strophe auf. Es ist der liebe milde Zeit im Kahn den blauen Fluss hinunter. Das ist, finde ich, auch ein besonderes Bild. Also der blaue Fluss. Das Blaue ist bei Georg Trakl eine sehr intime. Das ist sozusagen seine Farbe. Es ist sehr, da ist er ganz bei sich. Und dieser Kahn fließt dort. Die Liebe ist nicht aufgeregt, sie ist nicht dramatisch, sie ist nicht verzweifelt, sie ist nicht stürmisch, sondern milde.
Es ist die Herbstliebe, es ist die Liebe, es ist der Liebe milde Zeit. Es ist, also man kann, wenn man es übertragen möchte, ist es eben die Liebe im Herbst, ja, die und auch im Herbst des Lebens. Da muss man sich nichts mehr beweisen. Es ist nicht der Frühling mit pochendem Herzen. Das muss auch nicht mehr der Sommer sein, wo alles sozusagen dann auf den Tisch muss und alles gelingen muss, sondern im Herbst kann man etwas milder sein und ein wenig genießen und sich zurücklehnen. Sehr schönes Bild. Und dann, wie schön sich Bild an Bildchen reiht. Das geht in Ruhe und Schweigen unter.
Ja, und diese letzte Zeile, Sonne, da müssen wir mal ganz kurz die Luft anhalten, weil da schillert jetzt doch noch diese andere Farbe durch, die Georg Trakls Grundfarbe ist, das Thema Untergang. Also das treibt ihn in seinem Leben. Und hier geht eben auch etwas unter, in Ruhe und Schweigen. Also es ist nicht dramatisch bedrohlich, aber es rundet sich, aber es schließt auch ab oder es ist vorbei, ne? So.
Genau, der Käfer surrt an meinem Ohr und wie schön sich Bild an Bildchen reiht. Das geht in Ruhe und Schweigen unter. Jetzt ist Ruhe und jetzt wird's auch still. Also es ist auch wahrscheinlich ich weiß nicht, ob es jetzt Abend wird, das ist auch egal, aber es ist auf jeden Fall nichts mehr, was einen aufregt oder allzu sehr aufwühlt oder begeistert, sondern man sitzt da und nimmt es wahr oder genießt oder und lässt es in Ruhe und Schweigen an sich vorbeiziehen. In diesem Schweigen untergehen. Schön. Ja, es ist wie das Surren des Käfers am Ohr. Das
ganz genau.
Er sich weit entfernt und dann lässt man es auch einfach gehen. Man lässt es einfach los und lässt es in einem Schweigen. Ja, untergehen muss ja nicht heißen, es muss nicht heißen, dass es sozusagen nie wieder hervorkommt. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist einfach
Naja, aber Ruhe. Es schließt sich was ab.
Es schließt was ab, ja.
Und
vorbei.
Also der Grundton ist Friede ist. Ja. Ne? Das muss man sagen. Aber in der zweiten Hälfte kann man bei einem dreistrophigen Gedicht von der zweiten Hälfte sprechen. Ich mach das mal.
Man kann es teilen.
Da sind die Motive, also der Vogelzug, der Fluss und diese Bilder lösen sich auf und gehen in Ruhe und Schweigen unter. Also kommt dieses Erntedankfest vom Anfang, kommt in Bewegung und läuft etwas aus dem Bild heraus und es verabschiedet sich etwas und dieser Ton, der uns bei dem Richard Demel Gedicht dann doch erfasst hat am Schluss, vorbei, das kriegt hier drei verschiedene Bilder, aber genauso dann auch in eine gewisse in eine gewisse Abschiedlichkeit. Die erste Hälfte ist, würde ich sagen, also von einer Euphorie, geradezu Euphorie. Ganz, ganz ungewöhnlich für diesen schicksalsbeladenen Dichter eine solche satte, euphorische Grundstimmung. Das müssen wir auch mal feiern.
Ja, definitiv. Absolut.
Du hast ein Bibelwort dazu gefunden und das ist auch ein Psalmvers. Und der ist irgendwie... Die sind sich ein bisschen ähnlich, unsere Psalmworte.
Ja, finde ich auch. Die sind sich ein wenig ähnlich, das stimmt. Und so wie sich auch die Gedichte ähneln, muss man ja sagen. Auch diese Grundstimmung bei Trakl vielleicht noch ein wenig stärker herausgearbeitet, mit stärkeren Farben. Aber eben auch zum Schluss Ruhe und Schweigen. Das Untergehen, das Vorbei. Ich habe den zweiten Vers aus dem Psalm 62 gewählt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Das ist dieses Ruhe und Schweigen, in dem Dinge untergehen, aber dann doch nicht in der Angst, sondern in der Gewissheit der Hilfe, des aufgefangenen Seins.
Ja, ganz genau. Ja. 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 Also so ganz gehalten, ne?
Ganz,
so
ja.
Wie dieses Gedicht auch ist und auch der frohe Mut, also der leise frohe Mut steckt da auch drin in dem Psalm. Ja, schön.
Ja, ich mag aber auch dieses, meine Seele ist stille zu Gott, mag ich auch sehr. Also diese Ruhe, in der ich das weiß. Einfach. Mhm. Wie schön. Mhm. Dann hören wir den Trakl nochmal dazu.
Ja, und ich bleib nochmal bei deinem Wort, das du dazu genannt hast. Also das ist sozusagen das Ölbild.
Ja.
Zu dieser demischen, vielleicht ist es eine Skizze nur oder ein Skizzenblatt und hier ein Ölgemälde, das gefällt mir gut. Verklärter Herbst. Gewaltig endet so das Jahr mit goldenem Wein und Frucht der Gärten. Rund schweigen Wälder wunderbar. Und sind des einsamen Gefährten. Da sagt der Landmann, es ist gut. Ihr Abendglocken lang und leise gebt noch zum Ende frohen Mut. Ein Vogelzug grüßt auf der Reise. Es ist der liebe milde Zeit. Im Kahn den blauen Fluss hinunter, wie schön sich Bild an Bildchen reiht, das geht in Ruh und Schweigen unter. Georg Trakl.
Schön. Schön. Was für zwei schöne Herbstbilder, die wir uns hier heute mitgebracht haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Also richtig, richtig seelentröstlich.
Ich denke
so
auch.
Im Schmuddel-November. Nehmt es mal mit vom Herbstfeuer und der Frucht der Gärten.
Schreibt uns dazu, wenn ihr mögt. Wir freuen uns immer darauf zu hören, wie es euch gefallen hat. Vielleicht gibt es auch ein paar Zeilen oder Verse oder auch den ein oder anderen Lyriker oder die Lyrikerin, die euch jetzt über diese Zeit hinweg rettet, sozusagen durch den November. In den Dezember hinein durch dieses Schmuddelwetter und die Tage, die immer länger und dunkler werden. Wir würden uns sehr freuen. Schreibt uns unter seelenfutter@kirche-husum.de. Und bis zum nächsten Mal.
Nächste Woche sind wir wieder dabei. Natürlich. Da gibt's dann Seelenfutter Folge 86. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.